Damen und Herren, das Thema, ich bedanke mich bei Herrn Gottschlick für die guten Worte. Das Thema, das ich heute behandle, ist eben, wie Sie sehen, dieses Methodologische in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Es gibt immer die Vorstellung, Sie haben den Text, ich werde manchmal vorlesen, dann ihn wieder verlassen, um auszuführen. Es wäre sehr schön, wenn das eine Diskussionsbasis wäre für ein produktives Gespräch danach. Es wird ja immer gedacht oder gesagt, dass Marx in der Hegel, den Idealisten Hegel und die idealistische Philosophie von Hegel irgendwie vom Kopf auf die Füße gestellt hat, dass da eine Umorientierung vorgenommen ist, die die Sache sozusagen in die rechte Ordnung gebracht hat. Ich bin nicht dieser Meinung und werde versuchen, hier jenseits dieser gemeinen Vorstellung, er hat zwar solch einen Satz zitiert, ausgesprochen und geschrieben, aber es ist nicht gesagt, dass mit einem solchen Satz er alle Probleme gelöst hat. Denn es ist gut, wenn einer auf den Füßen steht, das ist klar, aber wie sollen wir uns eine Theorie vorstellen, die auf den Füßen steht? Was heißt das, diese Bodenhaftung, was heißt das konkret? Und das soll uns jetzt ein wenig beschäftigen. Ich werde zur Einführung etwas sagen, dann werde ich etwas konzentrierter über das Problem, das Methodologische in der Kritik der in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie sprechen. Ich werde dann über den Zusammenhang Darstellung und Kritik etwas sagen. Das ist auch ein methodologisches Problem, denn wie wir wissen, hat Marx nicht nur den Anspruch, das, was er kapitalistische Produktionsweise nennt, von außen irgendwie zu betrachten, sondern er, und das Kapital ist nicht in diesem Geiste geschrieben, sondern er will schon das Kapital als solches darstellen und durch die Darstellung zugleich es kritisieren. Was das für ein Phänomen ist, müssen wir auch klären, denn das ist auch nicht selbstverständlich. Viele machen sich Gedanken darüber, wenn man das Kapital so liest, fragt man sich am Ende, wo ist hier die Kritik? Es wird hier seine Dynamik erklärt und diese bringt uns nicht unbedingt auf die kritischen Punkte, obwohl natürlich in Kapiteln, wo eben der Zustand der Arbeiterklasse da beschrieben wird, natürlich von Anfang an klarstellt, dass das aus ihrer Sicht, aus der Sicht der Arbeiterklasse gesagt ist und nicht gegen sie. Aber dennoch ist sein Anspruch dieses Zusammengehen von Darstellung und Kritik, und das wollen wir uns näher ansehen. Und dann würde ich gerne noch ein paar Begriffe, Grundbegriffe des Kapitals, sagen wir lieber Grundkategorien aus dem Kapital selbst einführen, zum Beispiel etwas über das Geld sagen, über den Mehrwert, diesen magischen Begriff, über Geldfetisch vielleicht und das in diesem Sinne abschließen. Ja, das ist also ein großes Unternehmen. Wir müssen damit zunächst einmal anfangen. In diesem Vortrag werden wir die grundsätzliche Frage nach dem methodologischen Programm der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie stellen. Wir werden näherhin fragen, ob wir das Marxische Programm als eine sich verdeutlichende positive Theorie ansehen können. Wird da positiv der Kapitalismus dargestellt, die uns über die wesentlichen Bestimmungen der Ökonomie informiert, die Teile enthält, die ihre Grundbegriffe sowie ihren Aufbau betreffen, oder ob es vielmehr als eine zwiespältige Theorie im Sinne von Darstellung und gleichzeitiger kritischer Verwerfung des Gegenstandes Ökonomie im Sinne der kapitalistischen Ökonomie zu lesen wäre. Es liegt nun von Anfang an auf der Hand, dass bei Marx theoretische Rekonstruktionen der verschiedenen Prozesse der Ökonomie positiv gewendet nicht zu finden sind, ohne dass sie zugleich in einem auf die Ursache des bloßen Daseins gehenden Begriff konzipiert worden wären, der dazu führte, die obigen Prozesse als solche auch kritisch in einem Ganzen zu bewerten. In der Einleitung der Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 1857-58, also 10 Jahre vor der Veröffentlichung des Kapitals, das ist 1867 geschehen, dass Marx selbst als Fortsetzung der Kritik der politischen Ökonomie von 1859 verstanden hat, stellt er den Begriff Ökonomie zunächst einmal ganz generalisierend unter dem Aspekt der materiellen Produktion. Das ist ihm ein wichtiger Begriff, der Begriff Produktion. Die Produktion stellt das Wesen von Ökonomie dar. Zitat: Alle Produktion ist Aneignung der Natur von Seiten des Individuums innerhalb und vermittelst einer bestimmten Gesellschaftsform. Sie sehen hier auch die Zitate. Obwohl die Produktion in jeder Epoche eigene Merkmale aufweist, kann man dennoch sagen, dass sie eine echte universelle Bestimmung der Ökonomie darstellt. Aber was heißt echte universelle Bestimmung? Inwiefern ist die Produktion eine Grundkategorie für alle Betrachtung der politischen Ökonomie? Die Produktion im Allgemeinen ist natürlich nichts anderes als eine Abstraktion, dennoch, so Marx, eine verständige Abstraktion. Sie erstreckt sich, also um das ein bisschen gegen Hegel zu bestimmen, es kann zwar sein, dass Hegel uns sagt, dass der Geist sich bestimmt oder dass der Freiheitsgeist oder der Freiheitsbegriff sich entwickelt von der, in der Rechtsphilosophie nämlich, von Eigentum, vom Eigentum bis hin zum Vertrag und dann geht es weiter zur Moralität, zur Sittlichkeit, Staatsverhältnis und so weiter. Da entwickelt sich nach Hegel der Freiheitsbegriff. Aber das ist Marx nicht genug. Er braucht andere Begriffe, andere universelle Bestimmungen, mit denen ein Anfang gemacht werden kann und nach seiner Auffassung ein sinnvoller Anfang gemacht werden kann. Was ihm nicht gefällt und nicht passt, ist dieses sich selbst gebären des Begriffs, das bei Hegel zu finden ist. Kommen wir wieder zum Text. Die Produktion im Allgemeinen ist natürlich nichts anderes als eine Abstraktion, dennoch so Marx eine verständige Abstraktion. Sie erstreckt sich auf die Erde, die Arbeit, das Kapital und so weiter. Die anderen Dimensionen der Ökonomie, wie zum Beispiel die Distribution, der Austausch, die Konsumption, sind auch keine ihrer Natur nach verschiedenen Faktoren der ökonomischen Theorie, sind also verwandt. Insgesamt stehen sie jedoch unter dem Oberbegriff des Produktionsverhältnisses und erklären sich nur als Momente von diesem. Also Produktionsverhältnis, eine allgemeine Kategorie, die er in den Vordergrund rückt. In Hegels Sprache übersetzt könnte dies heißen, dass, ich werde einen Dialog inszenieren zwischen Hegel und Marx, das wird uns, glaube ich, weiterhelfen, was das Methodologische hier betrifft. In Hegels Sprache übersetzt könnte dies heißen, dass die Produktion die Totalität ist. Marx schreibt nun tatsächlich, Zitat, das Resultat, wozu wir gelangen, ist nicht, dass Produktion, Distribution, Austausch, Konsumption identisch sind, sondern dass sie alle Glieder einer Totalität bilden, Unterschiede innerhalb einer Einheit. Die Produktion greift über, sagt er, sowohl über sich in der gegensätzlichen Bestimmung der Produktion als über die anderen Momente. Sie greift über. Das ist dann ein allgemeiner Begriff im Sinne dieses echt universellen Begriffs. Begriffs oder echten universellen Bestimmung. Das gilt auch für die historische Entwicklung selber, die theoretisch nur als eine Modifikation der oben genannten Totalität angesehen werden kann. Das Grundmodell ist offen für eine historische Modifikation, aber es beinhaltet in allen seinen Spezifizierungen Selbstbezüglichkeit, Selbstreferenzialität. Das heißt, das Produktionsverhältnis kann sich weiterentwickeln, das und jenes werden, aber in all diesen Erscheinungsformen seiner selbst ist es bei sich selbst, ist es selbstbezüglich, es bleibt ein Produktionsverhältnis, das über jedes Konkrete übergreift, wie er gesagt hat. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass Produktions- und Distributionsverhältnisse als wechselseitige Relationen einer und derselben Struktur erscheinen. So sind zum Beispiel einerseits das Kapital als die bewegende Kraft der Produktion und andererseits der Arbeitslohn als ein notwendiger Teil der Distribution miteinander aufs Engste verwoben, indem eben das Kapital wesentlich die Lohnarbeit erfordert. Darauf kommen wir noch zurück. Auf diese Weise formuliert Karl Marx eine Grundeinsicht seiner Kritik der politischen Ökonomie dahingehend, dass er die Distributionsmodi der Wirtschaft zugleich als Weisen der Reproduktion des Kapitals an für sich erklärt. Auf diese Annahme beruht auch die Marx'sche Theorie des Mehrwertes, davon werden wir sprechen. Die Gleichung Produktion gleich Totalität heißt also in der Konsequenz, eine Produktionsform wird historisch, zunächst einmal Produktion ist das Übergreifende, dann eine Produktionsform wird historisch alle anderen Formen von Produktion bestimmen und diese Form im Sinne der Totalität kann nie eine andere als der Kapitalismus sein. Das heißt, das unbedingte Anstreben des Geldes durch alle Spezifizierungen von Produktion, die Apotheose der Funktion Geld, Ware, Geld, nicht Ware, Geld, Ware, also Geld verdienen, um eine Ware zu kaufen, sondern das Ziel ist das Geld. Geld, Ware, Geld, sagt uns Marx im Kapital, oder Aristoteles gefasst, die absolute Teleologie des sich nur quantitativ zu sich selbst verhaltenden Geldes. Das Ziel ist immer das Geld. Die Ware ist in der Mitte, sie wird nur benutzt, um es zu vermehren. Relativ auf diese Betrachtung der Produktion wird das Marx'sche Kapital diesen Begriff weiter spezifizieren und ihn mit dem Arbeitsbegriff verknüpfen, welche komplementär zur Produktion ebenfalls als die Totalität und das Wesen der Ökonomie, von Ökonomie überhaupt auftreten wird. Produktion und Arbeit sind hier für uns wichtig. So viel gesagt zur Einführung. Gehen wir dann über zum B, zum Problem der methodologischen Reflexion der ökonomischen Theorie von Karl Marx. Die ersten Gedanken Marxens in den Grundrissen gelten der Frage, wie sich die Theorie auf das wirkliche, Konkrete beziehen soll. Bezieht. Es ist ja gesagt, dass Hegel eben ein Idealist ist, dass er mit dem abstrakten, sich selbst gebärdenden Begriff anfängt und dass wir das jetzt nicht machen wollen, sagt Marx, sondern wir wollen mit dem Wirklichen anfangen, mit dem Konkreten. Aber welches ist das? In diesem Zusammenhang taucht in seinen Grundrissen der Begriff der Bevölkerung auf. Kann man in einer Wirtschaftstheorie den Anfang mit dem Bevölkerungsbegriff machen? Marx bewertet einen solchen Anfang insgesamt als abstrakt und falsch. Aber wieso? Die Bevölkerung ist doch etwas sehr Konkretes, elementar Wirkliches. Wieso wollen wir damit nicht anfangen? Wieso ist das abstrakt? Warum ist das falsch? Sagt er in den Grundrissen. Falsch, das ist ein Zitat. Es sei nicht wahr, dass die Grundlage und das Subjekt des ganzen gesellschaftlichen Produktionsakts die Bevölkerung sei. Richtig sei dagegen die Bewegung, die von diesen Abstraktionen zurückweicht, Abstraktion ist auch die Bevölkerung eine solche, um nun die Reise wieder rückwärts anzutreten, bis wir zum Konkreten gelangen. Das ist wohl eine Abstraktion, also die Bevölkerung. Wir wollen jetzt unbedingt das Konkrete. Was ist jedoch das Konkrete für einen möglichen Anfang in der politischen Ökonomie? Nach Marx, Zitat, nicht die chaotische Vorstellung eines Ganzen, wie die Bevölkerung eine ist, sondern eine reiche Totalität von vielen Bestimmungen und Beziehungen, sagt er, Zitat Ende, das sei das Konkrete. Marx spricht in diesem Kontext folgerichtig von einer Methode der Reproduktion des Konkreten. Also bei aller Überwindung Hegels, der Gegenstand scheint hier konstituiert zu werden, um hier einen kantischen Begriff zu gebrauchen. Wir sprechen bei Kant von der Gegenstandskonstitution. Scheint hier konstituiert zu werden, das ist eben nicht die Bevölkerung, sondern das Objekt ist nicht das konkrete Objekt oder das Subjekt, wie er gesagt hat, sondern etwas in sich Reichhaltiges. Marx spricht in diesem Kontext von der Reproduktion des konkreten Subjekts, die er nun für wissenschaftlich richtig hält. Das war ein Zitat, wissenschaftlich richtig. Er unterscheidet hierbei zwei Wege, die wir auch von Hegel her kennen. Den Weg der Vorstellung und den Weg des Denkens. Für die Vorstellung ist das Konkrete eine abstrakte Bestimmung qua Bevölkerung. Für das Denken aber ist es ein, Zitat, Prozess der Zusammenfassung, sagt Marx, ein Prozess der Zusammenfassung, Zitat Ende, der nur als ein Resultat und eben nicht als ein bloßer Ausgangspunkt der Anschauung anzusehen ist. Ausgangspunkt der Anschauung, Zitat. Als Produkt einer Synthesis ist es immer auch eine Zusammensetzung, also Synthesis, als Produkt einer Zusammensetzung ist es immer auch gegenständlich konstituiert und niemals bloß durch vermittlungslose Perzeption aufgenommen. Es ist konstituiert als solches. Das bedeutet, dass der einseitig analytische Weg, der zu den Phantomen der Vorstellung führt, ein solches ist zum Beispiel die Bevölkerung, auf das Entschiedenste abgewiesen wird. Die Methode, die Marx als richtig erachtet, scheint analytisch und synthetisch zugleich zu sein. Denn einerseits reicht sie analytisch auf den Teil zurück, der Teil ist aber niemals als das Konkrete aufzufassen, insofern das Letztere, das Konkrete also, das durch einen reproduzierenden Weg des Denkens zusammengesetzte, deshalb wird es überhaupt das Konkrete angesehen, das Zusammengesetzte oder das durch die Theorie selbst Rekonstruierte sein muss. Insofern ist es zur Aufgabe der Theorie der politischen Ökonomie, jetzt die konkretisierenden Kategorien aufzufassen, aufzufinden, die Marx auch tatsächlich in den grundlegenden Kategorien der bürgerlichen Ökonomie nennt. Er nennt sie so, Kategorien der bürgerlichen Ökonomie. Und die Bevölkerung scheint ihm keine solche Kategorie zu sein. Das Produktionsverhältnis aber schon, von dem wir gesprochen haben, das übergreift, was etwas Allgemeines in sich enthält. Also hier ist so etwas im Gange wie eine kategorielle Konstitution des Gegenstandes der politischen Ökonomie. Das wollen wir erst einmal festhalten. Das alles scheint in großer Nähe zu Hegels Phänomenologie des Geistes und seiner Wissenschaft der Logik entwickelt worden zu sein. Fasst durch Hegel das Wirkliche in den genannten Werken ebenfalls als Resultat auf. Das Resultat ist nur das, was es ist, indem es den Weg zu ihm selbst enthält, also als Resultat und zugleich als Weg zu ihm hin. Doch Marx weiß immer von Hegel abzuweichen. Sein Argument gegen Hegel lautet bekanntermaßen dieser, Hegel also, deduziere das Reale als Resultat aus dem sich in sich vertiefenden Denken, das ist ein Zitat, sich in sich vertiefendes Denken, was uns unmittelbar auf einen absoluten Idealismus bringt, verweist, der das Reale aus dem, Zitat, sich in sich zusammenfassenden Denken zu schöpfen versucht. Er sagt einmal, sich in sich vertiefendes, dann sich in sich zusammenfassendes Denken. Dieser Deduktion des Realen aus dem Inneren des Denkens selbst Hegel nennt das auch Geist manchmal oder Denken oder Begriff oder Idee. Manchmal hören wir auch diesen Begriff, den Begriff Idee, die sich in sich zusammenfasst und die Darstellung weiterbringt. Dieser Deduktion stellt Marx so etwas wie eine aneignende Konstitution des Realen gegenüber, eine aneignende Konstitution des Realen gegenüber, die anhand von Kategorien bewerkstelligt wird, wobei Marx natürlich immer von der Voraussetzung einer definitiven Andersheit des Realkonkreten gegenüber dem Denken an und für sich ausgeht. Das Realkonkrete, das ist kein gewordenes, gewachsenes aus dem Selbstbezug des Denkens bei Marx. Dieses Argument erinnert uns leicht an den kantischen Begriff der Anschauung, die stets bei Kant als das radikal andere des Begriffs auftritt. Das eine ist es also für Marx, sich das Realkonkrete anzueignen, es zu verstehen im Sinne einer immer in zweiter Fahrt sich befindenden Reproduktion, in zweiter Fahrt, das ist ein Begriff aus Platon, das bedeutet, es existiert und ich komme in einer zweiten Fahrt und versuche, es mir anzueignen, es zu verstehen. In zweiter Fahrt sich befindende Reproduktion seiner materiellen Gegebenheit oder, wenn man will, einer Reproduktion seiner harten Realität durch den kategorialen durch die kategorialen Synthesisfunktionen der Theorie. Und etwas anderes ist es, das Realkonkrete aus dem nackten Denken selbst entstehen zu lassen. Diesen quasi Kantianismus des Marxischen Denkens hat später das 20. Jahrhundert fruchtbar gemacht, auch und zumal in Richtung auf eine Ersetzung der dogmatischen Teleologie der Marxischen Theorie der politischen Ökonomie durch die heuristische, das heißt also regulative, auffindende, aufsuchende Heureka, hat er gesagt. Ich habe es gefunden, und man findet das, was man sucht. Man beweist einen Lehrsatz, man findet das, was man sucht, wie ein Mathematiker. Also das ist ein kantischer Begriff, ich gebrauche hier das griechische Wort heuristisch, also eine regulative Funktion, eine auffindende, einer kritischen Urteilskraft, welche anhand der ideellen Projektion des Zweckbegriffs auf die Wirklichkeit der empirischen Erscheinungen nichts anderes als Integration des rational Erfassbaren in der Einheit der Vernunft anstrebt. Das bedeutet, im 20. Jahrhundert sind wir dazu gekommen, den dogmatischen Teleologiebegriff der Marxischen Theorie etwas zu relativieren und in zu befruchten mit dem kantischen Begriff der Zweckmäßigkeit, der Teleologie, welcher natürlich so etwas wie die Geschichte hat in sich und hat in sich diese Bewegung sozusagen zu nehmen. Die Geschichte wird uns dahin führen, ob wir es wollen oder nicht. Also diese Teleologie eben zu ersetzen mit einem anderen Teleologiebegriff, bei der der Zweckbegriff, das Telos, der Zweckbegriff und das Tun der Vernunft nicht zwei voneinander geschiedenen Sachen sind. Das Tun der Vernunft, die dabei plant, die eben das andere im Sinne einer Integration zu verstehen will, wo das andere eben als ein von Vernunft gesteuertes, aber dieses Gesteuertsein durch Vernunft, das wir in der Natur zum Beispiel sehen, sagt uns Kant, ist nur ein Modell von uns, das die Vernunft zu übertragen versucht, um überhaupt das Rationelle auszubreiten, dahin zu bringen. Aber sie bleibt auch bei aller Teleologie wirksam, die Vernunft, und wird nicht ausgesetzt. Und ich komme jetzt auf Marx zurück. Und diese Theorie des reproduzierenden, rekonstruierenden Verfahrens, insofern es nichts anderes als durch die Zurückführung des Konkreten auf das kategoriale Potenzial des Denkens zu vollführen ist, wird von Klaus Hartmann in seinem bekannten Buch zu Recht transzendental genannt. Also nach Klaus Hartmann hat Marx transzendentale Theorie betrieben. Echte transzendentale Theorie ist die Marxische Kritik der politischen Ökonomie, insofern sie von ökonomischen Kategorien ausgeht, die sich kontinuierlich vom Abstrakten zum Konkreten bewegen, das Konkrete sozusagen konstituieren, es nicht nur anschauen, konstituieren. Also auch hier muss man mit einem Anfänglichen beginnen, insofern es jedoch durch die Kategorien der Theorie als ein Resultat reproduziert wird. In diesem Zusammenhang können zum Beispiel die Kategorien des Kapitals, der Ware, des Wertes, der Äquivalenzformen, des Geldes, der Arbeit, des Produktionsverhältnisses, des Austausches, der Akkumulation und so weiter in Betracht gezogen werden. Darauf kommen wir zurück. Die erklärende Konkretisierung des thematischen Gegenstandes der politischen Ökonomie hebt nach Marx auf eine gedankliche Totalität, auf ein Konkretes des Gedankens, also sehr wohl auf ein Produkt des Begriffs ab. Gleichzeitig aber wird von Marx aufs Schärfste abgewiesen, dass es sich dabei um einen sich selbst gebärenden Begriff handelt, der jenseits aller Anschauung liegen soll. Er setzt diesem Abstrakten vielmehr ein reales Subjekt voraus, von dem die Theorie niemals abstrahieren kann, soll. Gemeint ist das gesellschaftliche Phänomen. Das scheint bei ihm ein echt konkretes zu sein, das gesellschaftliche Phänomen. Als eine Form, welche die menschliche Natur schlechthin stiftet, insofern, obgleich es in bewusster Form immer auch als ein zu verwirklichendes anzusehen ist, das gesellschaftliche Phänomen. Hegel, sagt Marx, fange in seiner Rechtsphilosophie mit dem Besitz an. Das ist wahr, er fängt mit dem Eigentum an. Der Besitz aber kann für ihn nicht das real Konkrete sein, zumal weil er immer nur eine Gesellschaftsform widerspiegelt, durch die er erst gesetzt worden ist. Also in diesem Falle ist das Konkrete die Gesellschaftsform selbst, nicht das Eigentum, nicht der Besitz. Also es ist falsch, dass Hegel mit dem Besitz anfängt in seiner Philosophie des Rechts. Deshalb entgegnet Marx, dass hierbei das konkrete Subjekt, dessen Beziehung der Besitz ist, immer vorausgesetzt bleibt. Auch ist es nach ihm unstimmig, wenn behauptet wird, dass der Besitz sich historisch zur Familie entwickelt hat, dass es so etwas wie Besitz gegeben hat, erst und dann Familie entstanden ist, ist sie doch vielmehr, sagt Marx, die konkrete Rechtskategorie. Die Familie ist die konkrete Rechtskategorie in den Grundrissen wieder. Wenn wir das Verhältnis zwischen Besitz und Familie als in einer Folge realisiert denken, so müssen wir sagen, der Besitz als die gegenüber dem Rechtsverhältnis Familie einfachere Kategorie realisiert sich erst in diesem Rechtsverhältnis selbst, also in der Familie, das hiermit das entwickeltere Konkrete darstellt. Also die Familie ist das entwickeltere Konkrete im Verhältnis zum Besitz. Das historisch unreifere Konkrete und das entwickeltere Konkrete, also der Besitz und die Familie in diesem Falle, lassen sich aber nicht auf einen einheitlichen Boden zurückführen. So ist zum Beispiel das Geld das unentwickeltere Konkret im Verhältnis zum Kapital, denn auch im Altertum gab es Geld. Geld gab es auch da. Also das ist das unentwickeltere Konkrete, insofern es sich in ihm etwas kundtut, das noch nicht als solches gesetzt ist. Es handelt sich in diesem Fall um das Kapital als das entwickeltere Konkrete, das dieselbe Kategorie als ein untergeordnetes Verhältnis beibehält. Und hier sagt Marx, wie ein guter Teleologe, wenn ich etwas einen solchen Sachverhalt darstellen soll, so muss ich doch die entwickelte Form, sagen wir mal die vollendete Form, und in dieser Linie des Geldes ist der Kapitalismus natürlich diese entwickeltere Form oder diese, vollendete Form voraussetzen. Und da sagt er auch in den Grundrissen, wenn wir die Gestalt des Menschen haben, haben wir den Schlüssel, um auch die Gestalt des Affen zu verstehen. Wir brauchen also von diesem von diesem entwickelteren oder vollkommeneren, also die vollendete Form ist sozusagen bei der Forschung hat ein Primat, ist sozusagen etwas, das nach vorne geschoben werden kann. Und davon sollen wir anfangen, eigentlich vom Resultat. Davon haben wir die ganze Zeit geredet. Und das heißt bei ihm, mit dem Kapitalismus soll ich anfangen und nicht mit den historischen Erscheinungen des Geldes, wie zum Beispiel die Produktionsverhältnisse im Altertum in Griechenland waren oder in Babylonien vorher, in Griechenland, in Rom und im Mittelalter und dergleichen mehr. Das ist eine historische Entwicklung bis hin zum Kapitalismus. Nein, umgekehrt muss es geschehen. Die entwickeltere Form, die vollendete Form, vollendete Gestalt, das bedeutet hier Telos, also die vollendete, also eine Teleologie ist das, muss den Anfang machen. Und wenn das verstanden wird, das bedeutet, dann ist auch das alles Vorhergehende, Vorhergegangene mitverstanden, dann haben wir die Schlüssel, um sie zu verstehen. Verstehen wir den Kapitalismus, dann verstehen wir alle Funktionen des Geldes in allen historisch vortretenden, existierenden Gesellschaftsformen. Und das ist dann für ihn das geht dann bei ihm einher mit der Entscheidung, sich eben mit der vollendeten Form zu befassen, mit dem Kapitalismus so, wie er in seiner Gegenwart war, und nicht eine Geschichte der Produktionsweisen zu machen. Das war sehr entscheidend für ihn. Und das hängt damit zusammen, dass er einen Begriff des Konkreten als Resultates hat. Des Konkreten, das ein Resultat ist. Es gibt natürlich, hier auf Seite 6 gibt es einen Bezug auf Hegels Rechtsphilosophie, Paragraph 32, wo Hegel von zwei Ordnungen spricht, von der Ordnung der Zeit und der Ordnung des Begriffs. Und da sagt er expressis verbis, nach der Ordnung der Zeit ist die Familie die erste und nicht der Besitz. Nach der Ordnung des Begriffs aber, sagt Hegel, ist der Besitz, das heißt, denn man muss immer mit dem abstrakten Begriff anfangen, also mit dem Besitz in dem Fall, mit dem Eigentum, und ihn als Resultat darstellen am Ende und ihn weiterhin konkretisieren. Ich zitiere am Ende hier vier Zeilen vor dem Ende des Paragraphen. Das, was wirklich ist, die Gestalt des Begriffs, ist uns somit erst das Folgende und Weitere, sagt Hegel, wenn es auch in der Wirklichkeit selbst das Erste wäre. Also das heißt, die Familie, es kann sein, dass die Familie das Erste ist in der Wirklichkeit, aber uns ist es wichtig, dass sie ein Resultat ist. Wo erscheint die Familie in der Rechtsphilosophie Hegels? Ganz am Ende im Kapitel der Sittlichkeit, nicht im abstrakten Recht, nicht in der Moralität, sondern in der Sittlichkeit, und zwar da nach der Ehe und im Zusammenhang der Ehe. Die Familie als das erste Moment, sagen wir mal mit Neutrum, das erste Moment der Gründung des Staates. Schon seit Aristoteles ist das so. Der Staat ist gegründet mit der Familie. Und zwar bei Aristoteles in absoluter Teleologie. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mann und eine Frau eine Familie gründen, ist das Telos die Polis, sagt Aristoteles. Das Telos ist schon da gegenwärtig. Also diese Teleologie haben wir schon hinreichend beschrieben. Ich lese noch ein Stück weiter. Die Forderung nach Konkretisierung der methodologischen Begriffe einer Kritik der politischen Ökonomie führt uns also zur Untersuchung dessen, was als gesellschaftlich selbstständig zu setzen ist, das heißt in unserem Fall zur Betrachtung von Gesellschaftsformen, die auf bestimmten Produktionsverhältnissen ruhen, ist doch das Produktionsverhältnis für Marx der Inbegriff alles Konkreten. Die Jagd nach dem Konkreten hindert aber Marx nicht daran, mit der Abstraktion theoretisch in einem positiven Sinne umzugehen, damit zumindest ein Abstand von dem zu erklärenden Konkreten gewonnen sei. Denn jede erklärende Begründung braucht diesen Abstand. Die Abstraktionen Marxens sind natürlich nicht wie der Besitz am Anfang der Hegelschen Rechtsphilosophie, sondern sie sind nach ihrem Selbstverständnis insofern konkrete Abstraktionen, als sie auf das schlechthin zugrunde liegende, das heißt auf das Phänomen der politischen Gemeinschaft, Politikä, Koinonia, sagt Aristoteles, abzielen. Der Arbeitsbegriff zum Beispiel stellt eine solche konkrete Abstraktion dar, wenn er dank seiner Verwandtschaft mit dem Produktionsbegriff als eine durchgreifende ontologische Totalität in der Theorie eingesetzt wird. Der Arbeitsbegriff. Die einfacheren Kategorien, so haben wir von Marx gehört, können herrschende Verhältnisse eines noch nicht entwickelten Ganzen ausdrücken. Sie können aber auch Verhältnisse ausdrücken, die einem mehr entwickelten Ganzen untergeordnet bleiben. Denn im Prinzip ist es möglich, dass diese Verhältnisse historisch existierten, bevor das Ganze zur vollen Entwicklung gekommen ist. Das ist beim Geld der Fall. Man denke zum Beispiel an das Verhältnis zwischen dem Geld, das auch im Altertum gebraucht wird, und der vollendeten Form des Kapitals. Oder man denke an die Arbeit als eine solche einfache Kategorie, die zugleich als die gegenwärtige Erscheinung eines zur Entwicklung gekommenen Ganzen auftritt. Und dasselbe gilt auch für die Verhältnisse, durch welche die konkrete Abstraktion hervorgebracht werden. Auf diese Weise fungiert die Arbeit als ein allgemeines, das in allen möglichen Erscheinungsweisen der ökonomischen Wirklichkeit Anwendung findet. Daraus lässt sich schließen, dass Marx trotz seines kritischen Empirismus im Grunde einem teleologischen Denken folgt. Die Auffassung, dass die vollendete Form, dass das Telos in sich beinhaltende Ganze, in unserem Fall die bürgerliche Gesellschaft oder der Kapitalismus, in Wahrheit das Prinzip und das Maß für die Einschätzung jeder ökonomischen Entwicklung abgeben, ist ein platonisch-aristotelischer Gedanke, der vom kritischen Kant nur dahingehend restringiert wurde, dass er das Vorschweben der vollendeten Form nur im Sinn einer heuristischen, regulativen oder modellhaften Erstreckung des Vernunftbegriffs jenseits des Anwendungsbereichs auf mögliche Erfahrung gelten ließ. Um aber auf Aristoteles zurückzukommen, Aristoteles argumentiert tatsächlich in seiner Politik, dass nämlich dem elementarsten Zusammensein und Wirken von zwei Menschen, die eine Familie gründen, als ein vorschwebendes Ziel schon im Voraus die vollendete Form, das heißt die Polis, entgegentritt, nach der sich der Entwicklungsgang der Familie allein zu richten hat. So folgt die Familie der ihr einwohnenden Totalität, der Polis, als der immanenten Form ihrer selbst. Und nachdem diese Teleologie bis zu einem gewissen Grad erklärt worden ist, gehen wir dann über zu anderen These der Simultaneität, der Gleichzeitigkeit von Darstellung und Kritik bei Kant. Marx schreibt in den Grundrissen, das Kapital ist die alles beherrschende ökonomische Macht der bürgerlichen Gesellschaft. Es muss Ausgangspunkt wie Endpunkt bilden und vor dem Grundeigentum entwickelt werden. Das Kapital wird jedoch nicht nur als ein Prozess immanenter Rationalisierung von Produktion, die durch die Vernetzung mehrerer Produktionszweige in der Manufaktur herbeigeführt wird, aufgefasst, denn es ist, nach Marx, nicht nur ein positiv Daseiendes, das Kapital. Um mit Hegelschen Begriffen zu reden, wäre das Kapital vielmehr als ein an und für sich Daseiendes, Nichtiges zu nennen. Es ist ein Ausdruck von Dasein, das von der Selbstbezüglichkeit seiner eigenen Nichtigkeit herkommt. Das Kapital ist daseiender Schein, die schlechthinige Quantifizierung aller ökonomischen Verhältnisse, in denen der Mensch wirksam ist. Marx sieht sich deshalb in der Philosophie um, wie man ein solches daseiendes Nichts in einer kritischen Theorie behandeln soll. Mindestens drei prominente Beispiele für eine mögliche Darstellung des Scheins kennen wir in der Philosophie, In der Geschichte der Philosophie muss es heißen. A. Im Sophistes Platons wird eingesehen, dass der Begriff des Scheins die sophistische Erzeugung von Druckbildern erst ermöglicht. Aber man muss dennoch den Schein als ein Dasein des Nichts ansehen. Diejenigen, die dem Nichts nur das Sein entgegensetzen, bekommen Schein nie zu Gesicht und sind in der Folge deshalb kaum fähig, den Sophisten vom Philosophen in irgendeiner Hinsicht zu unterscheiden. Also sie müssen so etwas wie Dasein des Nichts denken, Dasein des Schein. Zum B, im zweiten Teil der Kritik der reinen Vernunft Kants, der den Titel Transzendentale Dialektik trägt, versucht Kant das Wesen der Unwahrheit auf den Begriff zu bringen. Er nennt sie auch Schein. Dieser ist nach ihm nur zu erklären, wenn auf den innewohnenden Hang der Vernunft zur Totalität geachtet wird. Dieser Hang drängt die Vernunft erst zur Annahme des Unbedingten sowie zur Überschreitung des durch die Erfahrungskategorien gesicherten Wissens des Verstandes. Das Unbedingte als dogmatische Bestimmung wird bei Kant verurteilt. Kritisch gedeutet führt es jedoch erst auf den Ideenbegriff, der für alle Erweiterung des Rationalen über das Empirische hinaus von unermesslichem Wert ist. Im Schein liegt also nach Kant sowohl eine illegitime Verabsolutierung von Wissen als auch gleichzeitig ein modellartiges Sich-Erweitern des Vernunfthorizontes selbst. Das Zweite ist nach Kant nur von der Kritik eingesehen. Und C. In Hegels Wissenschaft der Logik wird am Ende der Logik des Seins erkannt, dass das Sein als der unmittelbare Boden des Wissens nichts ist. Es wird so dann innerhalb der Logik des Wesens mit diesem Nichts die Entstehung des Denkens verknüpft, das das Wirkliche immer nur aus sich heraus setzt bzw. konstituiert. Durch den Schein denkt das Denken sich selbst in gegenständlicher Form. Das Sein ist unter dem Aspekt des Scheins das reflexive Bild, das das Denken von sich selbst entwirft. Das Sein ist der Schein, aber ein im Gedachtsein existierender Entwurf. Solche reflexiven Bilder des Denkens sind zum Beispiel die Erscheinung, das Ding, die Kraft und ihre Manifestation, aber darüber hinaus alle die objektivitätsstiftende Kategorien. Stiftenden Kategorien. Die genannten reflexiven Bilder des Denkens werden aber bei Hegel nicht äußerlich kritisiert, sondern die Darstellung ihres eigenen Selbstverständnisses ist zugleich die Darstellung ihrer Unwahrheit und damit ihrer Kritik an und für sich. Für Marx stellt sich ähnlich die Aufgabe, die scheinhafte Entwicklung des Kapitals als solche zur Darstellung zu bringen. Die Negativität dieses daseinenden Scheins muss, so Marx, in eins mit der positiven Darstellung seiner Struktur deutlich auseinandergelegt werden. Das heißt, die Teleologie des Kapitals, von der wir oben gesprochen haben, ist ohne seine Negativität gar nicht fassbar. Denn Marx fasst nicht die kapitalistische Ökonomie als etwas Wahres auf, auch übt er nicht von außen Kritik an ihr. Was ihm vorschwebt, ist in Wahrheit die Hegelsche Methode von der Gleichzeitigkeit von Darstellung und Kritik ein höchst schwieriges Unterfangen. Es wird eine schon durch ihre Zielsetzung sich gegen sich selbst richtende Erklärung, also das Kapital wird als eine sich gegen sich selbst richtende Instanz dargestellt, eine sich selbst sozusagen aufhebende Instanz dargestellt, die sich also gerade aus der positiven Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise ergeben soll. Hier zeigt Marx wiederum, dass ein guter Schüler Hegels ist. In einem Brief an Ferdinand Lassalle vom 22. Februar 1858, also das ist die Zeit der Grundrisse, bringt Marx dieses methodologische Projekt exakt zum Ausdruck. Marx schreibt, Zitat, die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist Kritik der ökonomischen Kategorien oder, if you like, das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. beide Worte kritisch und dargestellt. Es ist, schreibt er weiter, es ist zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben. Zitat Ende. Das heißt aber letztlich, die Theorie begründet das zu Kritisierende, wenn sie Darstellung sein soll. Sie begründet das zu Kritisierende, also die kapitalistische Ökonomie in einem Urausdruck aller Ökonomie, in der Produktion als im Allgemeinen. In diesem Sinne finden sich in ihr alle Kategorien der produzierenden Tat des Menschen. Die Produktion ist in diesem Zusammenhang zunächst als ein positiver Begriff angesehen. Gleichzeitig soll aber die Theorie zusammen mit der Konstruktion der kapitalistischen Produktionsweise die Kategorien der Unwahrheit derselben entwickeln. Der operative Begriff, der die obige Simultaneität von Sätzen und Aufheben der kapitalistischen Ökonomie ermöglicht, ist nach unserer Auffassung derjenige der Arbeit. Und ihre Verwandtschaft mit der Produktion ist schon festgestellt worden am Anfang des Vortrages. Denn das Potenzial dieses in der Marxischen Theorie recht geheimnisvollen Begriffs begründet, denn ohne Arbeit und Lohnarbeit ist Kapitalismus für ihn undenkbar, begründet und sprengt zugleich die kapitalistische Produktionsweise. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Habe ich so 5 Minuten vielleicht? Ja. Da steht ja alles geschrieben. Wir könnten noch früher aufhören und einfach diskutieren. Aber eine Seite vielleicht noch, oder so, diesen Punkt. D. Einige fundamentale Kategorien des Kapitals von Karl Marx. Das ist ein bisschen, ich überfliege, denn das ist ein bisschen formell, formelhaft, aber das macht, so will ich glauben, Sinn. Die Ware, das ist der Urbegriff, so fängt die, jetzt sehen wir die konkreten Allgemeinheiten, die konkreten Kategorien des Kapitals hier. Die Ware ist der Leitfaden der Theorie. 2. Untersucht wird die Äquivalentform, die im Austauschprozent wirksam ist, indem sie die Warenzirkulation regelt. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich die Wesensmerkmale des Wertes, der den verschiedenen Waren zugesprochen werden kann. 3. Das wird in 2 Stufen vollbracht. A. Die relative Wertform, das ist das Kapital jetzt. So verläuft das, sein Argument da in diesem Buch. Das wird in 2 Formen, in 2 Stufen vollbracht. A. Die relative Wertform. B. Die Äquivalentform. Also A. Der Wert einer Ware findet in einem anderen seinen eigentümlichen Ausdruck. Und dies geschieht auf der Grundlage der Arbeit, die in beiden Waren als geleistete aufgehäuft wird. Diesen Primat der Arbeit, er hat ja sehr viel Adam Smith gelesen, da in London, und er hat auch John Locke gelesen. Bei John Locke ist es zum Beispiel immer ein Argument, warum muss es so etwas wie Eigentum geben? Und da ist immer das Argument, die Arbeit hat veredelt dieses, was der Mensch jetzt in der Hand hat. Und diese Veredelung durch die Arbeit vergeht niemals. Das gehört ihm. Nee, er gebraucht auch den Arbeitsbegriff, jetzt John Locke, also der Theoretiker der amerikanischen Revolution, könnte man sagen, um eben den Eigentumsbegriff zu legitimieren. Bei Marx ist der Arbeitsbegriff aber zu einem schlechthin operativen, allgemeinen, konkreten Allgemeinen sozusagen geworden. B. Hier wird eine Ware als fester Bezugspunkt für die Schätzung des Wertes anderer Waren genommen. Diese eine Ware drückt ihren Wert an und für sich aus oder sie besitzt von Natur Wertform. Marx spricht diesbezüglich von einem Äquivalent. 4. Durch die Äquivalentform, die die Waren annehmen, verwandelt sich die menschliche Arbeit in abstrakte, bloß quantifizierbare Menschenarbeit. 5. Der Gebrauchswert der Produkte geht jetzt unter und das, was übrig bleibt, ist ein gleichsam universell vergleichbares, die quantifizierbare Arbeit. 6. Der Begriff des Wertes, der mit der Ware erzeugt wird, ist schlechthin konstitutiv für jene Gesellschaftsform, in der sich die Menschen nur unter dem Aspekt der Erzeugung von Wertquanten zueinander verhalten, also für den Kapitalismus. Für den Kapitalismus. Erzeugung von Wertquanten, Wertmengen. Dieses sich Verhalten unter dem Aspekt der quantitativen Werterzeugung erreicht eine universelle Wertform, in der die Äquivalente nicht durch eine bestimmte Ware gesetzt sind, sondern in ihr die anderen Waren erst miteinander ausgetauscht werden können, und zwar immer nur gemäß den äquivalenten Waren. Diese ist die ausgeschlossene Ware, sagt Marx, die ausgeschlossene Ware, jene, die nicht durch sich selbst geschätzt werden kann, in deren Horizont aber alle anderen Waren geschätzt werden können. Diese in reiner Vergleichung daseiende Warenform, in der die Naturform und die Äquivalentform sozial vereinigt sind, fungiert als Geld. 7. Das Geld ist a. ein notwendiges Korrelat der Ware. B. Das Geld stellt selbst eine Ware dar. Marx untersucht eingehend den Übergang von den zufälligen Äquivalenten in das universelle Äquivalent oder universale Äquivalent. Das Geld ist also nach Marx selbst eine Ware und wird insofern der Theorie über den Wert der Arbeit integriert. Das Geld ist kein bloßes Zeichen, es ist kein Symbol, denn es beruht auf einem wirklichen Wert. 8. Insofern die Ware reale Gesellschaftsverhältnisse widerspiegelt, die selbst durch die Ware gesetzt werden, insofern folglich die Menschen über die Ware und im Horizont der Ware sich zueinander verhalten, so müssen in der Theorie mit den Wechselbeziehungen der Waren zugleich auch die Wechselbeziehungen der Menschen betrachtet werden. Es wird also maßgeblich für den Kapitalismus sein, dass ein Warenbesitzer sich zu einem anderen Warenbesitzer nach den Gesetzen der Ware schlechthin verhält. Die Menschen werden somit in ihren gegenseitigen Beziehungen zu Vertretern von Waren. Diese Waren realisieren sich im Horizont des Kapitalismus als Wert, bevor sie erst als Gebrauchswert in Betracht gezogen worden sind. Der Verkäufer bemüht sich in erster Linie um die Realisierung des Wertes einer Ware und interessiert sich daher wenig für das fremde Bedürfnis als solches. Für ihn ist die Ware ein allgemeines Äquivalent für besondere Äquivalente fremder Waren. Das Geld deckt dieses Bedürfnis nach einer universellen Äquivalentform. Der Nutzen der Sachen trennt sich hier nicht von dem Nutzen, der zum Tausch führt. Das Geld hat insofern einen eigenen Gebrauchswert, nämlich den Gebrauchswert, Tauschwert zu sein. Das gilt auch für alle Edelmetalle, sagt Marx. In diesem Zusammenhang haben sie auch keinen Gebrauchswert mehr, sondern drücken immer nur quantitative Größen von Wert aus. 9. Die eben beschriebene, über das bloß Quantifizierbare des Geldes gestiftete Beziehung zwischen Werten ist die logische Voraussetzung des Marktes. 10. Während vorher die Ware in der Relation der Wertgröße aller anderen Waren zu Geld wird, nimmt sie jetzt die Form eines absoluten Resultates an und liegt als Geld allen anderen Waren zugrunde und die allesamt ihren Wert in ihr haben. Diese hypostasierte sachliche Gestalt von menschlicher Vermittlung ist für Marx von großer Bedeutung. Marx schreibt im Kapital, Zitat, eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die anderen Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen,
sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie Geld ist. Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eigenen Resultat und lässt keine Spur zurück. Ohne ihr zu tun, wir sind im Zitat, ohne ihr zu tun, finden die Waren ihre eigene Wertgestalt fertig vor, als einen außer und neben ihnen existierenden Warenkörper. Diese Dinge, Gold und Silber, wenn sie aus den Eingeweiden der Erde herauskommen, sind zugleich die unmittelbare Inkarnation aller menschlichen Arbeit. Daher die Magie des Geldes. Das bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozess und daher die von ihrer Kontrolle und ihrem bewussten individuellen Tun unabhängige sachliche Gestalt ihrer eigenen Produktionsverhältnisse erscheinen zunächst darin, dass ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. Das Rätsel des Geldfetisches ist daher nur das sichtbar gewordene, die Augen blendende Rätsel des Warenfetisch. Sagt hier Marx. Es wird, und noch kurz dieses, es wird dann, auf Seite 13 sehen Sie hier, der Austauschprozess erklärt, zwei Modelle. Wir haben das ökonomische Modell, ich nenne das so, das ökonomische Modell, wo die Ware zu Geld wird, um wieder Ware zu werden. Verkauf und neuer Kauf von Waren mit den Gewinnen des Verkaufs. Und dann das krematistische Modell, das ist ein Wort von Aristoteles, unten wird von Marx selbst Aristoteles zitiert, wo von Aristoteles der Wucher als etwas höchst Unnatürliches, er sagt hier Naturwidriges, angesehen wird. Und dieses krematistische, Krema heißt im Griechischen Geld, das Krema, also dieses kapitalistische Modell ist das Modell GWG, also Geld, Ware, Geld. Beim Verkauf wird ein realer Verkaufswert, welcher im Idealfall einen Tauschwert darstellt, in einen idealen Gebrauchswert verwandelt, der auch einzig und allein zum realen Tauschwert gemacht wird. Diese reflexive Quantifizierung von Arbeit, von Gebrauchswerten sowie von aller Realität möglicher menschlicher Produktion liegt der ökonomischen Produktion zugrunde, die Kapitalismus genannt wird. Hier ist der Besitz der Ware, Geld, der schlechthinige Zweck alles Tausches. Die zwei Extremen, Gs, müssen natürlich immer quantitativ different sein, denn sonst hat es keinen Sinn. Wenn man Geld investiert, will man etwas mehr bekommen für sein erstes Geld. Sonst würde Geld, Ware, Geld in derselben Quantität keinen Sinn ergeben. Das wäre dann eine unfruchtbare Rotation. Deshalb schreibe ich hier, die zwei extremen Gs müssen natürlich immer quantitativ different sein. Sonst würde die Rotation von einem zum anderen sinnlos sein. Der Zins ist zum Beispiel diese notwendige Differenz zwischen den zwei auseinanderliegenden Setzungen des Geldes. Aber auch der Mehrwert, den der das Geld Investierende durch leichtere oder weniger leichte Unterbezahlung von Arbeit zu gewinnen sucht, das ist eben der Mehrwert bei Marx, geht auf die quantitativ immer zu vermehrende Differenz zurück. Mehrwert bedeutet hier, dass etwas investiert wird und man will da einen Gewinn schlagen, dadurch, dass durch Unterbezahlung von Arbeit oder durch andere Mittel, zum Beispiel durch Steigung von Produktivität, durch die Steigung der Produktivität landet bei den arbeitenden Menschen etwas, das weniger Wert hat und dadurch gewinnt der Kapitalist dann nach Marx. Aber der Zweck ist eben der Mehrwert, also die Differenz zwischen dem ersten G und dem zweiten G da, muss doch ein G und G1 sein, also ein Plus sein, sonst hat das keinen Sinn. Ich beende das mit dem Hinweis, dass schon der junge Marx, also der Marx der Manuskripte von 1944, eben diesen Gedanken eines Kampfes, das erinnert auch schwach an die Phänologie des Geistes, den Kampf, an den Kampf zwischen dem Herrn und dem Knechten, also diese Szene schon auf der ersten Seite, spricht er von einem Krieg zwischen dem Kapitalisten und dem Arbeiter. Also dieser Gedanke ist ein fixer fast Gedanke bei ihm gewesen. Und das wird, scheint hier durch die Darstellung des Kapitalismus selbst einen Boden zu bekommen, dass dieser Krieg dann wirklich vollzogen wird. Denn wenn der Kapitalist versucht, dieses zu vermehren, dieses G auf der anderen Seite zu vermehren, hat das natürlich auch physische Grenzen. Zum Beispiel könnte er für 8 Stunden bezahlen und Arbeit für 18 Stunden verlangen. Sind aber auch irgendwo auch die Grenzen des Menschen, obwohl wir wissen, dass in der Zeit Marxens die Menschen so um die 17, 18 Stunden oder 16, ich weiß nicht, so um den Dreh und Kinder haben so 12, 14 Stunden lang gearbeitet in den Gruben. Also das ist dann auch etwas Flexibles, aber diesen Kriegszustand, also sagen wir lieber, um auf Hobbes hinzuweisen, diesen Naturzustand zwischen diesen zwei Parteien, also Kapitalist, Arbeiter, hat das Kapital nicht aufgehoben. Also Marx hat das in sehr jungem Alter, er ist ja 1818 geboren, 44, noch ein junger Mann, spricht er von diesem Krieg, aber hier versucht er auch wissenschaftlich dieses durchzuführen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Petrolidis, vielen Dank für den sehr reichhaltigen und anspruchsvollen Vortrag. Ich bin überzeugt, dass ich hier viele Fragen daran knüpfen können und hoffe, dass Sie auch knüpfen werden. Wir haben jetzt noch so circa 20 Minuten auf jeden Fall Zeit zu diskutieren und ich darf um Ihre Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge, Rückfragen, Nachfragen, Ergänzungen bitten zunächst.
Die eine Frage zu einem Begriff, den ich nicht gehört habe, der Begriff der Entfremdung. Jetzt kommt der in diesem Zusammenhang auch vor.
Ja, der Begriff der Entfremdung, gerade bei dem jungen Marx, von dem ich hier gesprochen habe, also von Marx von 44, 1844, schon da fängt er damit an. Aber das ist ein im Grunde genommen Hegelscher Begriff und da sehe ich nicht, dass er ein Kreator wäre, dass er ihn sozusagen geschaffen hat, diesen Entfremdungsbegriff. Entfremdet ist der Arbeiter etwa in der Hinsicht, dass er muss ja seine Arbeitskraft verkaufen, so stellt er sich das vor, in der Hinsicht, dass er das Produkt, das er herstellt, nachher als ein Fetisch, sozusagen als eine Gottheit vor sich in Form einer Ware etwa vor sich sieht und da verhält er sich zu dem eigenen, als wäre es ein Fremdes und entfremdet sich selbst gegenüber, sofern dieses Gegenüber in Wahrheit ein Produkt seiner selbst ist, ein Geschaffenes, durch ihn Geschaffenes ist. Da ist Entfremdung. Entfremdung bedeutet hier die Selbstbeziehung, wird gespalten und wird dann eine Beziehung zu sich selbst durch das Fremde seiner selbst sozusagen. Er kommt zu sich durch den Bezug auf die Ware, die er produziert hat, in der er sich vergessen hat und die ihm gegenüber etwas absolut Fremdes zu sein scheint. Und deshalb habe ich auch vorher gesagt, wenn er mit der Arbeit so operiert, so ist es klar, dass er nicht nur den Kapitalismus beschreibt, sondern auch seine Überwindung. Denn diesen Arbeitsbegriff kann man anders fassen, anders modifizieren und der Kapitalismus wäre dann nicht am Platz. Das ist auch sein Gedanke gewesen und das hat er auch durchzuziehen versucht. Eine Arbeit zum Beispiel, die nicht bloß quantifizierbar ist, die nicht bloß in der Produktion des Geldes dient oder ihr unterstellt bleibt, sondern Arbeit im Sinne einer menschlichen Handlung, in der der Mensch autonom ist, in der Entfremdung nicht anteilfällt, würde schon das ökonomische Modell sozusagen auch relativ könnte sich machen, hat er sogar stürzen können.
Professor Buxby.
Ja, Herr Benonides, ich weiß nicht, wo es steht, aber irgendwo in der Beschreibung der gewünschten Gesellschaftszustände gibt es ja das Zitat von Marx, jedem nach seinen Bedürfnissen. Aber jeder nach seinen Möglichkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Müsste dieser Begriff des Bedürfnisses nicht eigentlich in der Grundbeschreibung der Ökonomie schon vorkommen, wenn er sozusagen in der Wunschgestalt dann wieder auftauchen soll? Oder?
Das macht er auch im Kapital. Er spricht eingehend vom Bedürfnis. Aber wir müssen hier Folgendes, also das, ich bin auch kein großer Experte, ich weiß, es kann sein, dass dieser Satz im Kapital selbst auftaucht. Ich habe mit einem Kollegen in Thessaloniki, in Griechenland, einem Kollegen aus der Wirtschaftsabteilung zusammen im Master mit seinen Studenten und meinen Studenten zusammen das Kapital gelesen. Es gibt eine neue Übersetzung ins Griechische des Kapitals, so ein großer Band, ein roter großer Band. Und wir haben, es hat viele Schwierigkeiten, die Übersetzung. Ich bin nicht ganz glücklich mit dieser Übersetzung. Und voriges Jahr haben wir das gemacht. Und das war doch sehr befreiend. Also einerseits, also diese Zusammenarbeit, Philosophen, Philosophierende, sagen wir lieber, wie Kant es will, Philosophierende, also diejenigen, die sich mit philosophischen Begriffen befassen, und Wissenschaftler saßen zusammen und haben versucht, einen Sinn daraus zu machen. Und das hat mir, muss ich auch selber, viel geholfen. Was jetzt das Bedürfnis betrifft, muss ich Folgendes sagen. Das Bedürfnis ist bei Marx, so wie er das beschreibt, nicht etwas Statisches. Denn dieses System, welches die Menschenarbeit völlig quantifiziert, in der also Menschen, die menschliche Person, die menschliche Persönlichkeit völlig egal ist, hat einen Begriff von Bedürfnissen, der eigentlich auch quantitativ ist. Das heißt, die Bedürfnisse sind, es gibt keine Ontologie von Bedürfnissen, sondern Bedürfnisse können geweckt werden, obwohl sie eben keine Bedürfnisse sind. Was genau ein Bedürfnis ist, lässt sich jeder so einfallen. Und das muss sich am Ende zeigen, was ein Bedürfnis eben ist. Das heißt, und Hegel selbst hat in seiner Rechtsphilosophie, die im letzten Kapitel der Sittlichkeit mit der Familie anfängt, die Familie hat so etwas wie eine mythische Einheit am Ende, also die Sittlichkeit in Form der Familie, ist so etwas wie eine mythische Einheit am Ende, wo alle sich lieben. Der Begriff der Liebe ist da zentral und trägt diese Einheit. Aber wenn die Kinder erwachsen sind, fängt dann der Streit an und die Kinder fragen beim Papa, was gehört mir jetzt von dem? Da löst sich die Familie auf. Dieser Begriff der Auflösung der Familie ist bei Hegel ein Begriff, Auflösung der Familie. Und dann gehen wir über zur bürgerlichen Gesellschaft. Das ist genau der Punkt. Und bei der bürgerlichen Gesellschaft ist diese mythische Einheit der Liebe, die schlechthin gründend ist für das Soziale und für den Staat, und die aber auch im letzten Moment dann bei Hegel im Begriff des Staates wiederkommen wird und wieder regieren wird, dieser Begriff der Liebe, in dieser bürgerlichen Gesellschaft aufgelöst. Und da ist bei Hegel eine Gesellschaft beschrieben, die Bedürfnisse weckt, Bedürfnisse erzeugt, im Sinne einer bloßen Auflösung der Einheit, wo die Menschen eben ein Prädikat, um jetzt auf Rousseau hinzuweisen, nur ein Bourgeois der Mensch sein kann und kein Citoyen, also nur ein Privatmann, der verkaufen will, sein Eigentum vermehren will und das nur dadurch machen kann, dass er Bedürfnisse bei anderen erzeugt, um überhaupt zu kaufen und zu verkaufen. Das bringt dann uns auf die bürgerliche Gesellschaft, also so wie ich das vorgestellt habe, erscheint das als etwas bloß Negatives. Es ist bei Hegel auch als etwas Negatives ersinnen. Bloß Hegel hat einen eigenen Begriff der Negativität. Das bedeutet, dieses Negative, das überhaupt die Gesellschaft, das Soziale zerteilt, dann in verschiedenen Gewerben. Es gibt da Korporationen, die organisieren sich. Das ist die bürgerliche Gesellschaft. Die verschiedenen Kapitel, die Korporation, die Polizei. Der Funktion der Polizei ist bei Hegel, das Licht nachts anzumachen. Das ist etwas anderes. Das ist so etwas wie die Stadtwerke und die Bewaffnung zugleich. Das ist eine andere Funktion. Aber das alles ist dann ist das ein Zustand der Auflösung, der letzten Endes gewollt ist bei ihm. Denn ohne diesen Zustand der Auflösung entsteht kein Bewusstsein. Im ursprünglichen Geiste der Familie, im Geiste der Liebe, ist kein Bewusstsein von Individualität da. Individualität entsteht nur in diesem Zustand der Auflösung, aber er soll wieder zusammengehalten werden durch einen Staat, der eben nicht die Gesellschaft. Bei Hegel. Und das wollte ich vielleicht noch sagen. Und der junge Marx ist völlig dagegen, das ist ein ganz komisches Ding, also der Marx von 83, er schreibt eine Kritik an der Hegelischen Rechtsphilosophie. Und da sagt er, was soll diese Durchsetzungsmacht, was soll dieser Staat und wieso ist dieser preußische absolute Staat, wendet sich gegen die Gesellschaft und schreckt sie ein. Nein, die Gesellschaft muss sein, sagt der junge Marx. Demokratie muss sein. Nach ein paar Jahren wird er von Diktatur sprechen. Aber 83, das ist das Jahr, wo er seine Jenny heiratet, spricht er von Demokratie. Bitte? 1843. Davon sprechen wir. 43. Der 48 im kommunistischen Manifest ist das vorbei mit der Demokratie. Aber in dieser Zeit, deshalb ist es auch wichtig, diesen Marx zu lesen, das ist der junge Marx, der, also dieses, das war Nachlass, und das ist erst 27 erschienen in seinen gesammelten Schriften, also seine Kritik der Hegelischen Philosophie. Da verteidigt er die Gesellschaft gegen den absoluten Staat, Hegels. Und das ist eine sehr interessante Figur. Und macht uns Marx, würde ich sagen, oder mir persönlich, Marx, sympathisch.
Okay. Ja, ich wollte mir sagen, der Hegel, ja, der Hegel hat eigentlich das Ganze eigentlich super, das ganze Philosophie und eigentlich alles sehr entwickelt. Und eigentlich wollte ich sagen, das war eigentlich wunderbar, dass der Hegel doch gewesen ist, ja, dass der alles so gut gedacht hat. Und der hat sich auch mal auf einem christlichen Bild, Menschenbild aufgehalten. Marx war ja leider dann nicht so, obwohl er aus einem christlichen Gesellschaft, aber er hat sich leider ganz verloren. Der Hegel ist eigentlich der Vordenker über diese positive Entwicklung, ja, dass das so ist. So. Und so kann man sagen, so, der Marx sollte das vergessen, um Gott. Das ist eigentlich, ich sehe, der hätte es verbinden müssen. Und die Umwelt hat er überhaupt vergessen. Ja, die gibt es ja überhaupt nicht. Ja. Die Umwelt hat er gar nichts gedacht. Das ist so schade, dass das irgendwie geglückt ist. Dass da, dann die Diktatur haben wir dann nicht gehabt. Deswegen im Kommunismus. Das hat er nicht gemacht. Ja. Also, es ist eigentlich schade, dass das kein christliches Werk entstanden ist. Dass die Arbeit ist ja nicht auf dieser Basis.
Also einige Kritikpunkte an Marx wurden da jetzt angesprochen.
Ja, ja. Also die sind natürlich da und ich teile sie auch. Inzwischen ist es klar, dass wir uns nicht zufrieden geben können mit einem Modell, das uns sagt, die Geschichte wird uns zum Kommunismus bringen, ob wir es wollen oder nicht. Aber in dieser Marxismus, glaube ich, ist vorbei. Mir ist es wichtig, Marx als einen normalen Menschen anzusehen, als einen Wissenschaftler, der an einem Gegenstand arbeitet, Methodenprobleme hat, sie zu bewältigen versucht, zu lösen versucht. Er macht Vorschläge, die überzeugend sind oder weniger überzeugend. Also das ist das, was mir bei Marx passt, sagen wir mal so. Also der Karl Marx wurde auch radikalisiert durch den Gegenwind, den er bekommen hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe ja gerade von diesem jungen Karl Marx gesprochen, der eigentlich Philosophieprofessor werden wollte. Sein Vater wollte aus ihm einen Juristen machen und er hat in Berlin eben Hegel gehört und er wollte Philosophieprofessor werden. Und mit Gans hat er gearbeitet, aber der Gegenwert war so massiv, dass er hat ihn dann auch politisch allmählich radikalisiert. Das heißt, der wurde gesucht einfach für seine Positionen, für das, was er geschrieben hat, wurde er gesucht. Er konnte nicht in Deutschland sein. Wenn er nach Deutschland käme, musste er in einen Kerker leben oder im Gefängnis für das, was er geschrieben hat. In Belgien konnte er auch nicht, denn der deutsche Botschafter verlangte da von der Regierung seine Verhaftung. Und in Paris auch nicht. Aber in London ging es. Das ist für mich sehr signifikant, sehr bezeichnend, dass in London, gerade in London, ein Platz war für diesen Menschen, dass er da leben konnte. Er hat im Nationalmuseum, in London am Nationalmuseum hat er gearbeitet, in der Bibliothek. Und hat sich dann befassen können mit diesen Gegenständen. Und was erstaunlich bei ihm ist, ist die vielen Sprachen, die er spricht. Also seine Fähigkeit, von einer Sprache zur anderen überzugehen. Sein Französisch ist wunderbar, sein Englisch, sein Italienisch. Er kann Altgriechisch, Latein. Das ist eigentlich ein Intellektueller, der eben in der Zeit in Zentraleuropa sich nicht aufhalten kann. Und das macht ihn dann immer, würde ich sagen, sogar auch dogmatischer, immer in dieser Reaktion. Es gibt viele Thesen, die er vertreten hat, die wir kaum heute verstehen würden, wie zum Beispiel die These, durch eine Kritik der Religion ist auch eine Kritik des Staates im selben Schlag, also durch eine Kritik der Religion ist auch eine Kritik des Staates bewerkstelligt. Wie soll das? Das leuchtet mir nicht ein. Was soll das heißen? Und vieles andere, also das ist eigentlich ein Feuerbach, das soll man auch sehen, mit welchen, was er liest. Also Ludwig Feuerbach hat er viel gelesen und man muss da einen ganzen Zusammenhang zwischen den linken Hegelianern sehen, denn Hegel stirbt 1831 an der Folge eines Typhus, also schlechtes Wasser in Berlin. Das ist dasselbe Jahr als Clausewitz gestorben ist, 1831 wieder in Berlin. Und da löst sich diese Philosophie, da entsteht aus dieser Philosophie ein linker und ein rechter Hegelianismus und in diesem Lager der linken Hegelianer, die eigentlich eine Demokratie wollten, die gegen die Monarchie waren, schon Marx von 42, ist ein solcher, der für die Demokratie und gegen die Monarchie plädiert. Deshalb schlägt er auch auf die Hegelsche Staatsbild, auf den Hegelschen Staatsbegriff. Das waren solche Leute. Nur manche von denen konnten in Deutschland existieren, wie Gans zum Beispiel, das ist ein Freund von ihm gewesen, aber Marx selbst nicht. Und das ist jetzt eine Frage, wer ist schuld dafür? Ich kann das nicht beantworten, ich habe auch zu wenig Informationen, ob die Reaktion auf ihn radikalisiert hat oder ob er die Reaktion so heftig gemacht hat, weil er selbst a priori radikal war. Das weiß ich nicht. Und was da in diesem Zusammenhang radikal heißt, ich weiß nicht, ob ein Mensch, der die Abschaffung, die Einsetzung der Demokratie und die Abschaffung der Monarchie verlangt, radikal ist, das ist nur eine Frage. Und vor allem habe ich eine Prämisse und daran halte ich fest. Marx war kein Marxist. Und deshalb die Bitte, Marx selbst zu lesen und nicht die Marxisten, die über Marx.
Warum hat er nicht das Hegelische
hat, hätten wir nicht von ihm gesprochen. Wenn er das Hegel sehr neu übernommen
hat. Nein, der hätte das auskommen müssen. Das ist ja schade. Das ist
hat er sein Bestes gemacht.
Die Diktatur in den Kommunismus.
Die Diktatur, ja, also man muss sagen, im Wort Demokratie hören wir das Wort Kratos. Kratos heißt Herrschaft im Griechischen. Und Demos ist das Volk. Und daraus machen wir das Wort Demokratie. Und Marx hat sehr viel Latein gekannt. Und hat daraus Diktatur des Proletariats gemacht. Die Herrschaft, das griechische Wort für Herrschaft, das lateinische Wort für Herrschaft, ist Diktatur. Und das ist ein Spaß jetzt. Aber von der Demokratie, die er verlangt hat, zur Diktatur übergegangen ist, also zu diesem recht abstrakten Gedanken, dass die Gesellschaft aus Ständen, hat man früher gesagt, er spricht immer lateinische Begriffe, Klassen, sagt er, Klassen, nicht Stände, der deutsche Begriff dafür ist der Stand, und Hegel spricht von Ständen und Klassen, auch selbst das Wort Proletariat, das deutsche Wort dafür ist Pöbel, oder ich weiß nicht, was das Wort, aber Proletariat ist auch ein lateinisches Wort. Da, wie er auf den Gedanken gekommen ist, dass diese Stände, die Gesellschaft doch strukturieren, das ist Hegel, und auch individualisieren, dass das abgeschafft werden soll durch eine Klasse, die von unten kommt, außerhalb, aus dem Rahmenfeld sozusagen, in keiner Funktion wirksam ist, weil sie eben in den Gewerben nicht da ist, und diese ganze Strukturierung abschaffen soll, ein recht abstrakter Gedanke, und der hat ihn erst auf den Begriff der Diktatur des Proletariats gebracht. Wie er dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Und wir müssen das nicht unbedingt teilen. Wir werden Marx als einen Verfasser lesen, und das sage ich für mich, der seine schwachen Stellen und seine starken Stellen hat. Das, was ich jetzt vorgetragen habe, halte ich für seine starken Stellen.
Das heißt für seine
starken. Für seine starken Punkte. Das ist durchgedacht, wo er hat eine Arbeit im Sinne, er hat da 40 Jahre lang eigentlich Arbeit investiert und geplant und geforscht. Und was da herauskommt, ist doch etwas in sich Strukturiertes. Und nebenbei gesagt, im Kapital ist von Diktatur oder so niemals die Rede. Das ist dann doch eine wissenschaftliche Leistung, die ich darin sehe. Aber daraus machen wir natürlich kein Evangelium. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Sie ist der Kritik ausgesetzt, und wie auch Immanuel Kant gesagt hat, unser Zeitalter ist das Zeitalter der Kritik. Und der Kritik muss alles unterstehen, und wer er entgehen will, kann nicht die Achtung der Vernunft verlangen. Die unverstellte Achtung der Vernunft verlangen, denn er will der Kritik sozusagen entweichen. Wer aber dieser Kritik standhält, ist im Sinne einer aufgeklärten Gesellschaft dabei und kann mitreden mit aufgeklärten Menschen als ein aufgeklärter Mensch.
Das haben Sie sehr schön gesagt.
Das ist ein Zitat von Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede.